Auch es war eine Überraschung, aber ich habe gespürt, wir sollen den Herrn loben. Wir sollen den Herrn preisen und alles, was in uns ist, lobe den Herrn. Preis Gott. Ich lade dich ein zu einem sehr provokativen Thema. Ich weiß es nicht, ob du das verstehst richtig, aber wir haben die ganze Woche über Krisen gehabt, über die Mitte des christlichen Glaubens und dann gestern ein Thema gehabt, darauf werde ich nachher noch auch kurz eingehen. Du sollst nicht richten. Aber zuerst einmal ein paar Bekanntmachungen. Ich möchte dich für heute Abend einladen. Also heute Abend wollen wir den Johannes betrachten, meinen Namensvetter. Der hat ja das Evangelium geschrieben, hat die drei Briefe geschrieben. Wir werden die drei Briefe des Johannes betrachten heute oder ausgeben, auch das Material, das Lehrmaterial. Und dann hat er auch die Offenbarung noch mit vom Herrn bekommen. Also wir wollen also vom Johannes sich informieren lassen, was er der Gemeinde zu sagen hat. Es war wirklich ein Apostel, der sehr alt geworden ist, also der sehr viel Lebenserfahrung hat. Also herzlich eingeladen heute 19 Uhr, heute Abend, Gemeindebibelschule. Dann wird das Thema Mittwoch sein. Gott kann dir überall begegnen, an jeder Kreuzung, an jeder Ecke. In jeder Situation, Gott kann dir überall begegnen. Also mach dich darauf gefasst, Gott kann dir überall begegnen. Und Gott ist überall. In Schwierigkeiten, in Höhen und Tiefen, Gott ist überall. Also ich glaube an die Gegenwart Gottes, dass Gott nicht nur in der Versammlung ist, wenn wir Gott loben und preisen. Gott ist auch da, wenn wir fluchen. Und er hört zu und ist traurig. Also, und er versteht manchmal unsere Situation, wie er spricht das gerechte Urteil. Dann am Freitag wird das Thema sein, Gott will dich persönlich haben. Sein persönliches Eigentum sollst du sein. Fantastisch. Ich gehöre Gott. Kannst du vorstellen? Ich habe dich in meine Hände gezeichnet und niemand darf dich aus meiner Hand reißen. Gott will dich persönlich haben. Ist eigentlich auch schon ein Stück weit von dem, was ich heute predige, schon die Einleitung dazu. Dann Samstag wird das Thema sein, Gott, willst du Gott verstehen? Das ist wieder was anderes, als so nur Gott erkennen, aber Gott verstehen, warum er was macht, warum er krumme Wege geht. Warum er auf krummen Linien gerade schreibt und so weiter. Warum ist dies und jenes? Willst du Gott verstehen, was er vorhat und seine Pläne? Und nächsten Sonntag wird das Ziel, die Botschaft sein, das Ziel muss dein Leben bestimmen, das Ziel. Von Gott gestecktes Ziel, nicht deine Ziele. Wir haben so viele Ziele, Pläne, Ideen, Fantasien und ja, was weiß ich, Fata Morganas. Aber das Ziel, das Gott uns im Leben gesteckt hat, lasst uns dem vorgestreckten Ziel nachjagen. Der Apostel Paulus. Und dann ganz herzlich einladen möchte ich auch zu dem Glaubensseminar von Mittwoch, den 26. bis und Donnerstag, den 27. Oktober, jeweils 19 Uhr. Bruder Josef Hetschkoch ist kein Unbekannter mehr. Er hat das schöne Buch da geschrieben, wo unten das Schäfchen mit dem lieben Gott telefoniert. So, höre Gottes Stimme oder höre auf Gott und lebe mit Gott. Du kannst nur mit Gott leben, wenn du Gott gehört hast, wenn du weißt, was er will, was sein Plan ist. So, und dann geht's weiter, die nächsten Veranstaltungen. Also ganz herzlich eingeladen heute Abend. Weißt du, ich freue mich eigentlich über die Bibelschulen. Überall geschieht also so viel, dass ich kriege Briefe von Afghanistan, Soldaten machen so eine Soldatenbibelschule irgendwo da in der Kaserne. Da schrieb mir einer, wir können nicht viel raus, wir können nicht viel unternehmen, aber wir können zusammen Bibel studieren und das Material ist eine gute Anleitung. Oder aus dem Irak schrieb mir jemand und gestern oder vorgestern hat mir aus Neu-Delhi ein Bruder geschrieben, Bruder, darf ich das Material kopieren und vervielfältigen? Ich fange an, so Hausbibelkreise, einfach mit meinen Leuten und ich möchte es verbreiten. Ich möchte mich entschuldigen, ich habe schon kopiert, sagte, aber gib mir diese Genehmigung, dass ich das einfach weitermachen darf und mit einem guten Gewissen das einfach machen kann. Ich weiß, ich freue mich, dass überall auf der Welt das Wort Gottes studiert wird. Wir lernen hier und woanders nehmen die Leute das dann vor und arbeiten das Material durch und lernen etwas. Ich möchte einfach helfen, dass wir die Bibel wieder gut verstehen. Und wenn du die Bibel, das Wort Gottes richtig verstehst, kannst du auch richtig leben. Aus Mangel an Erkenntnis geht mein Volk zugrunde. Weil die Leute so wenig über Gott Bescheid wissen, ja, es gibt einen Gott, aber was ist er, was will er, was macht er, was plant er und so weiter. Wir müssen genau informiert sein über Gott. Desto besser du informiert bist, desto leichter und einfacher lebst du auch mit Gott. So, heute Morgen, Gott lässt dich nicht scheitern, was es auch immer ist. Eine Bibelstelle, Hebräer 13, Vers 5, aus dem Zusammenhang raus, eigentlich ist es im Alten Testament diese Stelle, aus Josua Kapitel 1, Vers 5, aber hier im Jesaja, wo diese ganzen, in Hebräer, wo die ganzen Glaubenshelden sind, da heißt es vom Herrn, Gott spricht, ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Also, das sagt er zu Josua zwar, aber das sagt er auch dir, ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Gott hat sich was Großes vorgenommen. Dich und mich, wir sind alles komische Leute, oder nicht? Gott möge uns verzeihen, aber das sind wir auch und so weiter. Wir fallen immer aus dem Rahmen und wir gehen vom Weg ab und wir machen so viele Fehler. Aber Gott sagt, ich will dich nicht verlassen. Wir müssen das Land einnehmen, wir müssen für Gott arbeiten, wir sollen Gott dienen und so weiter. Und Gott sagt, ich bin mit dir, ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Du musst also keine Angst als Christ, als Kind Gottes. Grundsätzlich keine Angst vor Versagen haben. Ich mache einen Fehler. Wenn du in Christus bist, kannst du keine Fehler machen. Ich möchte euch auch ganz herzlich einladen zu der Bibelschule heute Abend oder kannst auch im Internet runterladen. Wenn du in ihm bleibst, in Christus bleibst, kannst du nichts falsch machen. In Christus bleiben. Denn der Christus in dir wird dich stoppen und warnen. Halt! Nicht mehr weiter. Und so weiter. Pass auf. Und der Herr wird unsere Schritte und Tritte lenken. Also du musst vor Versagen, wenn du im Herrn bist, keine Angst haben. Der Herr wacht über dich. Der Hüter Israels schläft noch schlummer. Das gilt für das Volk Gottes insgesamt. Gott scheitert nie. Das ist meine These. Warum du nicht scheitern kannst? Weil Gott nicht scheitert. Weil Gott nicht versagt. Und so weiter. Du kannst dich auf Gott also verlassen. Und deshalb, wenn du dich auf den Herrn absolut verlässt, du wirst nicht zu Schanden werden. Ich mache dir Mut. Gott lässt seine Kinder, seine Geschöpfe nicht in Stich. Und du gibst Speise zu ihrer Zeit. Du segnest sie, du dienst ihnen, du hilfst ihnen zu ihrer Zeit. Also Gott ist treu und er lässt nicht einen in den Stich. Gott hört das Gebet des Sünders zum Beispiel. Und Gott hört jedes Gebet, wenn ein Sünder zu Gott betet und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Der wird gerechtfertigt. Der wird niemand in die Hölle schicken, der sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Du kannst dich also auf Gott verlassen. Oder erbarm dich meiner, wie dieser blinde Bettler von Jericho. Gott erbarmt sich. Das ist also Gebete, die Gott immer hört und die Gott nicht überhört. Sogar die Jünger mögen das überhören. Ja, brüll nicht so. Aber dann kommt Jesus und sagt, was will denn der eigentlich? Was hat der vor? Und so weiter. Und der Herr hat Erbarmen. Ich habe noch eine ganz kleine Frage. Kann jemand Französisch? Ist irgendjemand, der Französisch gut kann und braucht man nicht? Also Sie übersetzt. Okay, danke. Weil unsere Übersetzerin heute in Israel ist, in Jerusalem, und da preist sie den Herrn. So, jetzt wird es klappen mit dem Übersetzen. Gott segne euch. Mein Thema ist also, Gott lässt uns nicht scheitern. Gott hält seine Versprechen von Generation zu Generation. Von Kinder gilt die Verheißung, heißt es, und Gott ist treu. Um Davids Willen, lese ich immer wieder, hat Gott das Königreich oder Israel gerettet, um Davids Willen, immer wieder, Jahrhunderte, Jahrtausende danach, immer um Davids Willen. Jesus kam um Davids Willen. Also Gott steht zu seinem Wort, er lässt seine Geschöpfe nicht in den Stich. Und wenn du Gott um Gnade bittest oder um Heiligen Geist bittest, er wird dir nicht einen Stein geben, wenn du um Brot bittest, und nicht eine Schlange, wenn du um Fisch bittest. Also Gott ist treu. Wie viel mehr wird er den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten? Also, du kannst dich auf den Herrn verlassen. Und wenn du um Gnade bittest, Gott sei mir Sünder gnädig. Wenn du dieses Gebet sprichst, wird er dir ganz bestimmt hören. Da kann ich dir schriftlich geben. Er ist ein Hörer solcher Gebeten. Gott sei mir Sünder gnädig. Hilf mir, Herr. Steh mir bei. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Uns muss die Not zur Not werden. Und dann schreien wir, was das Zeug hält. Dann schlagen wir Alarm. Dann ziehen wir alle Register und rufe mich an in der Not. Ich will dich erretten. Wenn das nicht wahr ist, ich gebe dir als Pastor die Genehmigung, streich das aus der Bibel. Schneid es raus, so wie ein Bruder mal gemacht hat in meiner Gemeinde. Sagt, das ist nicht wahr. Und dann wirst du merken, dass deine Bibel nichts taugt oder dein Glaube nichts taugt. Etwas taugt nicht. Aber auf den Herrn kannst du dich verlassen. Wer sich auf den Herrn verlässt, erlebt Wunder für Wunder. Wer sich Gott fügt, sich ihm unterordnet und so weiter, wer nach dem Willen Gottes lebt. Also, der liebe Bruder hat immer nur die Verheißungen rausgeschnitten. Als ich mal seine Bibel so angeguckt habe, dann hat immer nur, da steht ja schwarz gedruckt und so weiter, und das hat er ausgeschnitten. Aber die Bedingung davor oder danach, die hat er stehen gelassen. Und deshalb, man wundert sich, warum das funktioniert nicht, wenn du die Bedingungen rausreißt. Stehen lässt und nur die Verheißungen haben willst, du wirst nicht weit kommen. Also, tu das, was Gott sagt. Und dann wirst du bekommen auch das, was er dir versprochen hat. Und Gott sagt, du sollst niemand beneiden, du sollst auf niemanden eifersüchtig sein, du sollst anderen Menschen vergeben, oder was wir jetzt diese Tage gehabt haben, du sollst niemand richten, das ist die Sünde der Heiligen, der Frommen, der Selbstgerechten, du sollst niemand richten. Wenn du, und dann beginnt ein wunderbares, fantastisches Leben, wenn du anfängst, das zu tun, was er gesagt hat. Mit welchem Maß wir messen, mit dem Maß wird uns gemessen. Das war das Thema gestern für die, die nicht da waren. Guten Menschen, das hat mir ein Inder mal gesagt, und ich habe das irgendwie notiert, guten Menschen geht's gut, schlechten Menschen geht's schlecht. Ob das wahr ist, das lasse ich jetzt dahingestellt. Aber ich werde diese These, habe darüber gearbeitet, guten Menschen geht's immer gut. Du kannst sagen, nein, auch guten Menschen geht's manchmal schlecht. Nein, gute Menschen haben auch die Kraft, das Schlechte zu vertragen. Die können auch das zu verarbeiten ganz anders. Aber lass mal, wenn hinter dem Guten, was du tust, steht Gott immer. Und er sagt, ich bin ein Vergelter. Also, ich bin ein Vergelter. Wenn du etwas tust zur Ehre Gottes und kriegst kein Dankeschön, im Gegenteil, nur Widerstand, Widerspruch, dann sagt der Herr, ich will dir vergelten. Also, guten Menschen geht's gut und geht's immer gut. Und ich habe diese These, bin nachgegangen und gesagt, du weißt, das kann bei den Indern vielleicht funktionieren, aber nicht bei uns Deutschen oder Europäern oder westlich Eingestellten. Aber dann bin ich in der Bibel nachgegangen und Gott hat mich auf den Punkt gebracht, wenn du dem Herrn alles anvertraust, den Herrn alles anheimstellst, wird Gott für dich streiten. Selbst wenn deine ganze Umgebung schlecht und miserabel ist und furchtbar und grausam ist und brutal ist, Gott sorgt, dass du zu deinem Recht kommst. Und ich drehe diesen Beweis hier an. Also guten Menschen geht es gut, ob du glaubst oder nicht. Und die Sünde der Heiligen ist, du sollst nicht richten. Wenn du das tust, dann wunderst dich nachher, warum geht's mir so schlecht? Dann du kriegst dreifach, vierfach, zehnfach zurück von dem, was du jemand wünscht. Denn Richten ist Gottes Geschäft. Und das ist die Sünde der Frommen, der Heiligen. Die tun keine Sünde, die tun nichts Böses. Die richten nur. Und das, weißt du, du bist anständig, du bist stolz und eingebildet, ich bin gut, ich bin prima. Mit welchem Maß du misst, mit dem Maß wird auch dir gemessen. Also guten Menschen geht's gut. Wenn du gut eingestellt bist, zu allen Menschen gut eingestellt bist, wenn du alle Menschen liebst, und ich sag dir, ich schwöre das fast, soll man nicht. Aber ich darf das. Ich darf euch beschwören. Paulus hat es auch gemacht. Aber ich möchte euch Mut zusprechen. Fangt an, Gutes zu tun und ihr werdet Gutes ernten. Auch wenn zuerst mal Unkraut wächst. Mit dem richten sich viele selber zugrunde. Ihren Glauben, ihre Persönlichkeit zerstören sie alles, ihr ganzes Leben ruinieren sie. Gute Menschen sind innen drin gut. Nicht äußerlich. Und das ist vielleicht das Missverständnis. Wenn ich äußerlich gut bin, dann geht's mir gut. Nein. Kannst du runtermachen. Ich habe ein bisschen zu viel Saft drauf, Bruder. Am Mischpult. Ich halte es bei mir. Okay. Guten Menschen, die innen drin gut sind, die werden Gutes ernten. Weißt du, von innen wird unser Leben gelebt. Nicht von außen, von innen. Und deshalb, gute Menschen sind innen gut, nicht äußerlich. Äußerlich kann es ihnen schlecht gehen, können sie sogar selber schlecht sein, aber innen drin geht es ihnen gut. Gute Menschen sind also solche Menschen, die niemand verdammen, niemand was Böses wünschen, nichts Negatives über andere reden, die einfach ihre Zunge im Zaum halten und sich beherrschen können. Ich habe diese Tage, also auch bei diesem Thema, du sollst nicht richten, auch den Gedanken gehabt, wenn du zu deinem Bruder sagst, du Narr, Dummkopf, Trottel, was weiß ich, gibt's noch so viele Ausdrücke, dann bist du des höllischen Feuers schuldig. Du, so einfach geht das, um in die Hölle zu kommen. Du musst nur du Narr zu deinem Bruder, zu deiner Schwester sagen. So einfach fällt man aus der Gnade Gottes. Aber in dem Augenblick, wo du nach Philippa jemand lobst und gut redest und dankst und so weiter und das Gute tust und das Böse mit dem Guten überwindest, dann geht's dir gut. Also, guten Menschen geht's gut. Zu dieser These stehe ich. Wenn du willst, dass es dir gut geht, lass die anderen in Ruhe. Und beschäftige dich lieber nur mit dich selber. Rede nicht negativ über die anderen. Tu nur Gutes. So viel es an euch liegt, hab Frieden mit jedermann. Denk über andere positiv, auch aus dem kann doch was werden. Verdamme nicht, entmutige die Leute nicht, sondern ermutige die Leute. Und denke, Gott ist ein Vergelter. Wenn du so lebst und so handelst, lässt Gott dich nicht fallen. Aber wenn du nicht nach seinen Geboten wandelst, dem Gebot der Liebe Und das, weil wir beim Johannes sind, heute Abend, ich lade euch ein. Du musst den Johannes, wenn du nicht an der Bibelschule teilnimmst, dann kauf dir das, die Lektüre und lies es. Das ist so wichtig. Du kannst Gott nicht lieben, wenn du deinen Bruder nicht liebst. Du kannst nicht mal deinen Nächsten lieben. Du kannst deinen Feind nicht lieben. Du musst zuerst mal deinen Bruder, der dir in die Quere kommt, lieben und annehmen, wie er ist. Gott wird dich nicht scheitern lassen, wenn du in seinen Geboten lebst und wandelst. Also das ist zuerst mal der Fakt. Gott scheitert nicht und du darfst auch nicht scheitern, weil er jetzt zu dir gnädig ist, weil du dich an seine Worte hältst, weil du es von seiner Gnade nicht abweichst. Du lebst aus der Gnade und der andere lebt auch aus der Gnade. Wisst ihr, wir sind alles miteinander hier in der Versammlung, alles Gnadenkinder. Wir sind nur allein aus Gnaden hier. Niemand darf und kann sich rühmen. Ja, ich bin besser. Vergiss es. Dann bist du ein halber Teufel. Wenn du denkst, du bist besser wie die anderen, der Teufel denkt, er ist besser. Und unter ihnen, sowas Tolles habe ich in der Bibel gestern gelesen, und unter ihnen kam der Gedanke auf, wer ist der Größte unter den Aposteln. Und dann, der Heiland ist da, Jesus ist da, und dann kommt der blöde Gedanke, wer ist der Größte unter ihnen. Und dann muss der Heiland ihnen auf die Finger klopfen und sagen, Leute, da, dieses kleine Kind, wer nicht wird, wird wie ein Kind, da kann nicht in das Reich der Himmel kommen. Nur nebenbei. Wer anderen Probleme macht, dem macht der liebe Gott Probleme. Wer andere verurteilt, den verurteilt Gott. Wer andere aufgibt, den gibt Gott auf. Ich will nur diese Parallele, diese Analyse dir weitergeben. Wer anderen das Leben beschwert, dem beschwert Gott das Leben. Wer anderen das Leben erleichtert, egal wer es ist, Christ, nicht Christ, spielt keine Rolle. Wir sollen auch die, die da draußen sind, lieben, nicht nur die, die da drin sind. Wer anderen das Leben erleichtert, dem wird Gott sein Leben erleichtern. Denn er ist ein Vergelter, der immer alles zurückzahlt. Also, der alles zurückgibt, was du siehst, das geht auf. Also, der Mensch ist so angelegt, der kriegt alles zurück. Du tust nichts umsonst. Und Josua hat Moses gedient, hier Josua 1, Vers 5, ich will dich nicht verlassen. Er hat für den Herrn gekämpft, hat sich für den Herrn eingesetzt und für Moses natürlich auch. Und der betet da oben nur, hebt seine Hände auf und segnet. Und er verlässt sich, dass das Gebet des Moses hilft. Und darum hat Gott gesagt, wer mir dient, dient nicht umsonst. Wenn du Gott dienst, nicht nur Menschen, obwohl du für Moses jetzt kämpfst und für Israel streitest. Und darum, weil du dem Herrn dienst, kannst du auch den Lohn vom Herrn erwarten und damit rechnen, der Herr wird dich belohnen. Und der Herr lässt dich nicht scheitern. Und auch wenn es aussieht, als wenn du scheitern würdest, du scheiterst nicht, dann plötzlich hebt wieder Moses die Hände hoch und betet für dich. Weißt du, wir hängen zusammen. Wir sind irgendwie vernetzt miteinander. Wir hängen einer vom anderen ab. Wenn du versagst, versagt der andere. Wenn du im Glauben stehst, steht auch der andere im Glauben. Wenn du deine Hände sinken lässt und nicht mehr betest für die Gemeinde, für das Reich Gottes, für den Pastor, für die Mitarbeiter oder für die Geschwister, dann siegt der Teufel. Wir hängen zusammen. Gott lässt uns nicht scheitern und plötzlich zeigt der Herr, du, der Schuss geht nach hinten, das kriegst du auch was. Und dann blamiert sich der Moses, ja, jetzt kommt der Amalek, der Feind wieder, der triumphiert wieder. Ha! Und er ist wieder voll Power da. Nein, wir müssen wieder beten. Geschwister, mit uns steht und fällt das Reich Gottes, die Sache Gottes. Aber Gott lässt uns nicht fallen. Plötzlich merken wir, du, die Waage stimmt nicht mehr. Das Gleichgewicht stimmt nicht mehr. Wir müssen wieder für das Gleichgewicht sorgen. Und der Herr und der Heilige Geist ist so bemüht, uns zu helfen, wieder das geistliche Gleichgewicht zu bekommen in unserem Leben. Und Gott sagt zu Josua, so wie ich mit Moses war, so werde ich auch mit dir sein. Und dich segnen. So wie ich Moses geführt habe, so werde ich auch dich führen. Also, wir sind voneinander so abhängig. Ich will dich nicht verlassen, noch versäumen. Du bist in die Gemeinde gestellt, ins Volk Gottes. Wir sind voneinander abhängig. Geht's der Gemeinde gut, geht's dem ganzen Volk Gottes gut. Geht's der Gemeinde schlecht, geht's auch dem Volk Gottes schlecht. So, wir sind voneinander abhängig. Gott lässt uns nicht scheitern, aber er macht uns aufmerksam. Es geht nicht, dass du auf jemand anders verzichten kannst. Den brauche ich nicht. Nein, wir brauchen einander, jeder Einzelne. Ob der Schwache oder stark ist, ob einer wach oder stark ist, wir brauchen einander. Wir sind aufeinander angewiesen. Und die Kette eines Fahrrads oder was weiß ich, welche Kette auch immer, die ist nur so stark, wie das schwächste Glied der Kette ist. Lass uns drüber nachdenken. Gott ändert sich nicht, er ist immer derselbe. Und Gott möchte keine Segensunterbrechung. So wie ich mit Moses war, so will ich auch mit dir sein. Ich will mit dir weitergehen. Aber halt dich an mir, diene mir, vertraue mir. Wenn du den Segen Gottes haben möchtest, da gibt es verschiedene Regeln, Prinzipien bei lieben Gott. So wie im Straßenverkehr, da gibt es Verkehrsregeln. Wo würden wir hinkommen, wenn wir so jeder nach seinem Gutdünken fahren würde? Ach, was geht mich kreuz und quer, links und rechts. Wir hätten Chaos auf den Straßen. Aber es gibt Regeln. Und so ist auch im Reich Gottes. Es gibt Regeln, damit du erfolgreich bist, damit du gesegnet bist. Gottes Wort ist so eine Richtschnur für uns, für unser Leben, wie bei uns weitergehen soll. Deshalb gibt es so viele gescheiterte Menschen, weil sie nicht sich nach dem Wort Gottes richten. Und das Wort Gottes ist so simpel, dass selbst Narren nicht fehlgehen können, steht in der Bibel. Selbst Narren, selbst ungebildete Menschen, selbst Doofe gehen nicht irre. Die schauen nur auf den Herrn, vertrauen. Ach, das steht in der Bibel und ich tue das, was in der Bibel drin steht. Mehr nicht. Und du musst vor Gott nicht mehr tun, als was in der Bibel drin steht. Du musst nicht heiliger sein als der liebe Gott. Gott lässt dich nicht fallen. Natürlich lässt er die fallen, die sich einbilden, ich bin besser wie die anderen. Ich bin schöner wie die anderen. Ich bin reicher wie die anderen. Wie heißt es in der Offenbarung? Du sagst, ich bin gar reich und bedarf nichts und weiß nicht, dass du nackt bist, bloß und jammerlich. Weißt du, wenn wir vom Wort Gottes abweichen, weicht Gott auch von uns ab. Ganz einfach. Gottes Wort scheitert nie. Meine Bibel sagt, mein Wort wird nicht leer zurückkommen. Das, was er sagt, das geht in Erfüllung. Gottes Wort ist stark. Der Archimedes hat einen Satz geprägt, gib mir einen festen Punkt und ich heb die Welt aus den Angeln. Gib mir einen festen Punkt. Du brauchst einen festen Punkt für dein geistiges Leben. Diesen archimedischen Punkt brauchst du, dass du die Welt aus den Angeln hebst. Und das ist das Wort Gottes. Du beseitigst jedes Problem. Du überwindest jeden Widerstand. Wenn du diesen festen Punkt hast. Finde mal den festen Punkt in deinem Leben. Was ist der feste Punkt? Der Herr natürlich. Aber wie kommt der Herr in meinem Leben hinein? Wie kann er in meinem Leben wirken? Es ist gut, dass du das fragst. Wenn du diesen festen Punkt in deinem Leben gefunden hast, dann hebst du deine Welt aus den Angeln. Deine Krankheit wird beseitigt. Dann, wenn du diesen festen Punkt hast, bist erfolgreich, bist heilig, bist gesegnet. Dann geht's dir wohl auf der ganzen Linie. Viele träumen nur von gesegnetem Leben. Oh, Heiland, es wäre so schön. Die Engel wären da, die Engel würden mir dienen. Und ich werde von den Engeln getragen. Schön, dein Engelglaube. Aber sie tun nicht das, was im Traum gezeigt und gesagt wird. Sie träumen allein, aber das um die Realität zu erleben, reicht nicht aus zu träumen oder nur zu beten oder nur Visionen und Gesichter zu haben. Weißt du, um die Herrlichkeit Gottes zu erleben, brauchst du viel mehr. Nicht nur davon reden, hier sind seine Verheißungen. So viele Leute reden von den Verheißungen, aber sie tun nicht die Verheißungen. Und die machen das, was mein Freund gemacht hat. Die schneiden die Verheißung raus, es funktioniert nicht. Aber die Bedingung dazu, um die Verheißung zu erlangen, die steht davor, vielleicht ein Kapitel davor, nicht vielleicht gleich unmittelbar. Weißt du, Gott verheißt den Segen, aber dann ein paar Verse vorher sagte, wenn du, dann ich werde das tun und so weiter. Wer also nicht nur träumt, sondern anfängt zu verwirklichen. Und das Verwirklichen passiert hier, da wo du lebst und leibst. Da passiert die Verwirklichung. Wer das einmal erreicht, der fällt nicht aus der Gnade Gottes. Wenn der dann das Wort Gottes beherzigt und sich vom Wort Gottes regulieren und kontrollieren lässt und so weiter, sich was sagen lässt und was er euch sagt. Der Herr sagt uns nie alles auf einmal. Ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast, in drei Stufen. Meistens sagt der Herr in drei Stufen. Die erste Stufe ist, füll die Krüge. Die zweite Stufe ist, gib dem Speisemeister und so weiter. Und das ist Gehorsam. Gott will unser Gehorsam und nicht Opfer, sondern Gehorsam. Wir scheitern nur, wenn wir denken, ich kann Gott begünstigen mit guten, großen Opfern. Wenn ich meinen Sohn dem Herrn opfere, wenn ich meine Arbeit dem Herrn opfere, wenn ich mein Geld Gott opfere. Nein. Du kannst Gott nicht mit Opfer besänftigen. Du kannst Gott nur besänftigen mit Gehorsam. Gehorsam ist mehr als Opfer. Nur nebenbei. Weil die Leute machen so viele Dummheiten und sagen, ja, mir hilft Gott nicht. Guten Menschen geht's gut. Wenn du gut innen drin bist, Gott gegenüber. Gott ist gut zu dir. Aber wie bist du ihm gegenüber? Wenn es dir mal schlecht geht, weißt du, wenn du in Gott bist, wenn es dir mal schlecht geht für ein paar Minuten, du erholst dich wieder vom Schreck, von dem Schock. Oder Trauber. Weißt du, wenn du den Herrn in dir hast und in ihm bleibst, 66 Mal schreibt der liebe Johannes, wer in ihm bleibt. Das ist so ein Spezialist. In Johannes-Evangelium nur ein paar Worte mal, aber in seinen Briefen, im ersten Johannesbrief und im zweiten und dritten Johannesbrief, wer in ihm bleibt. Und das ist das Geheimnis des christlichen Lebens. Gott lässt dich nicht fallen. Aber du kannst dich rauskämpfen und rausschwimmen oder rausfliegen aus dem Willen Gottes. Dich lässt er nicht fallen. Niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Aber du kannst sagen, danke Herr, auf Wiedersehen. Du kannst ihm kündigen. Sag doch deinem Gott ab. Das ist, was der Teufel nur möchte. Aber wer in ihm bleibt, der erholt sich schnell. Weißt du, Krisen kommen in unserem Leben, so viele. Jeden Tag 5, 10, 20 Krisen und noch mehr. Aber der in Gott ist, der resigniert nicht, der bleibt, der sagt, ich bin gepflanzt am Wasser wie ein Baum und ich hole meine Energie vom Herrn, meine Kraft kommt von oben. Weißt du, der liegt auf dem Boden, plötzlich steht er wieder auf, wie ein Phönix aus der Asche. Und er gibt sich nicht mit dem Negativen ab und lässt sich nicht aufhalten. Der in Gott ist, der macht immer weiter. Denn er weiß, ich bin noch nicht am Ziel, das ist nur ein Teilkampf oder Teilerfolg oder Teilniederlage, aber ich bin auf dem Weg zum Sieg. Das Kreuz, das nehme ich mit. Gott lässt den, der ihm vertraut, der ihm vom Herzen dient, der Tag und Nacht über ihn nachdenkt, Josua 1, 8, 7, 8 und 9, der immer nachdenkt über mich, der wird Erfolg haben, was er tut. Der kann sogar so weit gehen, dass er vor Mond und Sonne steht und sagt, Sonne sei still oder Mond sei still. Beweg dich nicht. Der kann sogar die Naturkräfte kontrollieren. Wenn du Gott in deinem Herzen hast und wirklich mit Gott lebst und das tust und sein Wort Tag und Nacht in deinem Herzen bewegst. Das große Problem ist, wir bewegen die Worte Gottes nicht mehr im Herzen und deshalb bewegen wir auch gar nichts mehr in unserer Umgebung. Da tut sich nichts. Gott zeigt uns, was passiert, wenn wir uns an ihn halten. Er lässt uns nicht fallen. Josua steht. Weißt du, Moses war nicht so weit wie Josua. Aber Josua steht und sagt, Sonne, Mond, steh still. Und dann hält er sie mit einer oder anderen Hand. Und das ist Gewalt, das ist Macht. Das ist, wenn du diesen archimedischen Punkt entdeckt hast, diesen festen Punkt, dann kannst du die Welt, sogar den Kosmos aus den Angeln heben. Und das ist passiert. Wissenschaftler haben errechnet, dass eigentlich, als die Leute sich mit der Raumfahrt beschäftigten, haben sie errechnet, uns fehlt ein Tag in der ganzen Rhythmus, kosmischen Rhythmus, uns fehlt ein Tag. Und tatsächlich, sie haben nachgeguckt, da war ein frommer Ingenieur in der Kompanie und er hat gesagt, ja, in der Bibel stand da bei Hiskia ist da die Uhr angehalten worden und Josua hat auch da was angehalten und so weiter. Vielleicht ist das. Und genau dieser fehlende Tag ist sogar wissenschaftlich nachweisbar. Schalt dein Internet und Google mal ein bisschen und du wirst finden. Weißt du, das ist möglich. Vom Herrn ist es möglich. Wenn du im Herrn bist, kannst du Sonne und Mond aufhalten, die Uhr zurückdrehen, dein Leben um 15 Jahre verlängern. Du kennst ja diese Geschichte vom Hiskia. Also vorwärts kann die Uhr immer gehen, aber rückwärts. Und Gott kann, dass dein Leben noch einmal neu aufgerollt wird, eine neue Auflage bekommt. Gott lässt dich nicht fallen. Gott lehnt niemand ab, der demütig zu ihm kommt. Und wenn du mit dem Herrn wandelst und gehst und so weiter, weißt du, und deinen Pflichten vor Gott nachkommst, deinen Aufgaben, und nicht versäumst, das zu tun, was du tun solltest, dann wird er seine Versprechen einhalten. Vergiss nicht, Gutes zu tun. Und am meisten an den Glaubensgenossen, das ist eine biblische Anweisung. Gute Menschen tun Gutes. Und deshalb leben sie auch ein gutes Leben. Auch wenn sie nicht immer was haben, was sie brauchen. Auch wenn sie verfolgt sind oder als Märtyrer sterben. Das macht ihnen nichts aus, denn sie haben die Kraft des Heiligen Geistes in sich. Wenn du nicht versäumst, für Gottes Recht einzutreten, zu Gottes Ehre einzustehen oder dich einsetzt mit Leib und Seele dem Herrn und sagst, Herr, ich habe meine Jugend, meine Kraft, meine Zeit, mein Geld, alles dir geopfert, jetzt bist du dran, lieber Gott. Wenn du das getan hast, hast du Ansprüche. Ansprüche vom Herrn. Herr, ich habe immer das Gute getan. Ich habe mein Brot über Wasser fahren lassen. Jetzt brauche ich selber Brot. Jetzt schick mal ein paar Vögel, die mir Brot bringen. Die mich versorgen. Gott verlässt sich seine nicht. Er schenkt dem Demütigen Gnade. Weißt du, gute Menschen sind nicht immer demütig, die sich so einbilden. Ich bin gut. Wer ist gut? Allein Gott ist gut. Allein Gott ist gut. Aber wenn du vor ihm demütig bist, dann kannst du dich auf Gott verlassen. Er hat wunderbare Pläne für dein Leben. Herrliche Pläne, Gutes und Barmherzigkeit wird folgen. Mein Leben lang, nicht nur am Sonntag, mein Leben lang. Gott lehrt uns nur Dinge zu tun, die gut sind. Zeigt uns den rechten Weg, führt uns auf rechter Straße. Das Beste ist für unser Leben bestimmt. Er erlöst uns von der Ursünde. Das ist die Ursünde, Adam und Eva. Und dann, wir müssen alles andere dalassen. Wir können das ablegen, das ist dann unser Geschäft, nicht mehr Gottes Geschäft. Deine Untugend abzulegen, das, was nicht taugt, diese Rebellion gegen Gott, das ist dein Problem. Der Herr ist mein Hirte. Ist das wahr oder nicht? Ist der Herr wirklich dein Hirte? Und lässt sich lagern auf grüne Auen? Weißt du, so eine grüne, saftige Kleeweide oder wunderbare Futterwiese? Gott ist an deinem Überleben interessiert, Bruder, Schwester. Er will dich haben und er will, dass es dir gut geht. Deshalb hat er den ersten Menschen nicht in der Wüste irgendwo geschickt, sondern im Garten Eden. Den hat er zuerst mal angelegt und hat gesagt, hier, Adam, da sollst du wohnen. Nicht in irgendeine grausige Höhle, nicht wo die wilden Tiere sind, nein, hier. Und du sollst Herr sein über allem, auch über die wilden Tiere. Von der Beziehung zu Gott hängt deine Existenz ab, dein Überleben, deine Zukunft. Wenn Gott nicht schafft, dich durchzubringen, pass auf, wenn du scheiterst und versagst und fällst und liegen bleibst, weißt du, wer sich da blamiert? Der liebe Gott. Dann heißt es ja, den konnte er nicht durchbringen. Hat er sich so viel vorgenommen und den hat er nicht geschafft. Dann lacht der Teufel den lieben Gott aus. In aller Liebe. Gott kann sich nicht leisten, dich fallen zu lassen, dich verloren gehen zu lassen. Der wird so lange dran arbeiten und dran bleiben am Ball, bis er dich so hingekriegt hat, wo du glücklich bist und in seinen Händen bist. Weißt du, auf Umwege holt er dich wieder ab. Und dich befreit dich aus dem Gefängnis. Und man geht manchmal, ohne dass man will, verloren in die Gefangenschaft, in die Sklaverei. Hier steht viel mehr auf dem Spiel. Gott will dich erretten. Und er will, dass allen Menschen geholfen werde und sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wenn Gott dich und mich nicht durchbringen kann, wen kann er dann durchbringen? Niemand. Er hat Jesus auferweckt von den Toten. Und so wie der Vater den Sohn auferweckt von den Toten hat, und so wird er auch dich und mich auferwecken. Ist das nicht fantastisch? Der gleiche Geist ist aktiv. Und nicht die Römer haben gesiegt und nicht die Juden haben gesiegt und nicht die Pharisäer haben gesiegt. Der Heilige Geist hat gesiegt. Derselbe Geist, der Jesus lebendig machte, macht auch meinen Körper lebendig. Nicht das Gesetz hat gesiegt, die Gnade hat gesiegt. Wenn der Teufel uns aus der Hand Gottes reißen möchte und so weiter und das fertig bringt und schafft, dann ist der liebe Gott ein schwacher Gott. Dann möchte ich ihm nicht dienen. Danke. Dann würde ich darauf verzichten. Hier ist Gottes Allmacht in Frage gestellt. Kann Gott dich bewahren? Kann Gott dich durchbringen? Und ich sage, ja. Amen. Er kann. Er schafft es. Er ist stark genug. Er hat Mittel und Wege genug, wie er dich durchbringt. Hier geht es um die Existenz Gottes. Stimmt das, was hier in der Bibel gesagt wird? Ich will dich erretten. Ich will dich erlösen. Ich will dich tragen bis ins hohe Alter. Ich will dich, dass du bei mir am Ziel bist. Und weißt du, deshalb, es geht manchmal drunter und drüber. Und es sieht aus, als wenn der Teufel siegen würde. Aber nein, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Das hat der Pfarrer Blumhardt gesagt. Da können keine Dämonen was dagegen tun. Niemand kann was dagegen tun. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Also, die Liebe Gottes scheitert nicht. Außer der Liebe Gottes gibt's nichts mehr im Universum. Wird Gott oder wird der Teufel Recht bekommen? Wird das Böse oder das Gute siegen? Wird der Tod oder das Leben siegen? Und ich sag dir, Gott hat das letzte Wort. Gott hat das letzte Wort. Daniel, als er in der Löwengrube ist, am nächsten Morgen kommt Nebukadnezar oder der König hier und fragt, Daniel, konnte der Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich auch vor diesen Bestien bewahren? Ja, der König lebe ewiglich, ich lebe auch. Konnte der Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich bewahren? Du musst nur eines tun, dienen Gott ohne Unterlass. Beten ohne Unterlass. Glauben ohne Unterlass. Lieben ohne Unterlass. Konnte der Gott, dem du ohne Unterlass dienst und dich nicht davon diesen paar dummen Köpfen stören lässt, öffentlich zu beten, Fenster aufzumachen beim Gebet, konnte dich der Gott, dem du so anbetest, so lieb hast, dich bewahren? Gott kann das. Daniel konnte drei Jungs von dem Feuerofen auch bewahren. Wir werden uns nicht beugen, fesselt uns, bindet uns Augen und Ohren zu und Mund zu und so weiter. Wir werden dich nicht anbeten, Nebukadnezar. Die waren frech. Weißt du, wenn du in Gott bist, kannst du frech sein, den Gottlosen gegenüber, denn die sind noch frecher. Und du kannst ihr Maul stopfen. Wir werden dich nicht anbeten. Und wenn Gott will, dass wir sterben, verbrennen und so weiter, aber wir werden dich nicht anbeten. Gott segnet, die sich nur auf Gott verlassen. Und Gott lässt sie nicht zu Schanden. Und dann liest man den Gesang der Männer im Feuerofen. Oh, Halleluja! Und dann, ja, was ist das? Noch heißer den Ofen machen. Weißt du, wenn du im Heiligen Geist bist, du bist nicht brennbar. Bist stärker als Asbest. Dich kann niemand vernichten. Und Gott lässt dich nicht fallen. Und dann kommen sie raus, ohne Fesseln, frei und glücklich. Nicht mal der Geruch des Rauches war an ihnen, oder des Feuers war an ihnen zu riechen. Nicht mal angesenkt waren sie. Nicht mal angesenkt. Kann Gott. Weißt du, hier geht's um Gott. Wenn du Gott die Ehre gibst und Gott preist und dich nicht unterbringen lässt, um Jesu Willen, weißt du, in der Bibel spricht sehr viel Leiden um Jesu Willen. Wenn du sagst, also für meinen Gott, da stehe ich gerade, da sterbe ich, wenn es sein muss. Ich lasse mich nicht unterkriegen. Gott wird sich nicht lumpen lassen. Er wird Recht schaffen. Und selbst wenn wir nicht durchkommen, was soll's? Wir haben ja ewiges Leben noch. Und das ist lang genug. Wir haben langes Leben, ewiges Leben. Eigentlich kommt im Christentum Scheitern gar nicht vor. Wenn ich das Neue Testament lese, und ich habe das x-mal schon durchgelesen, ich lese im Neuen Testament nirgendwo, dass die Gläubigen, dass die Heiligen gescheitert sind. Die wurden zerstreut und wo sie hinkamen, da haben sie das Evangelium verbreitet, Reich Gottes ist gewachsen, Zeichen und Wunder geschahen, das ging weiter bis nach Rom und dann bis nach Germanien und wo sonst auch immer. Im Neuen Testament ist Scheitern nicht eingeplant. Für die, die glauben, ist Scheitern nicht eingeplant. Die, die Gott lieben, werden sein wie die Sonne. Da ist Scheitern nicht eingeplant. Im Christentum überhaupt nicht. Wer da überwindet, das Scheitern nicht angesagt. Und liest dann, endet die Bibel, das Neue Testament, die Apokalypse mit Scheitern? Nein, gefallen ist Babylon. Und dann das neue Jerusalem kommt und neue Himmel, neue Erde. Da ist Scheitern gar kein Platz drin. Also, in deiner Fantasie, in deinem Denken, in deinem Glauben darf auch kein Platz für Scheitern sein. Und was wenn? Na und was wenn? Was soll es denn? Was wenn? Wenn Gott nicht hilft, dann hat er einen anderen Weg für mich vorgesehen. Lies Hebräer, die erste Hälfte, wir möchten die erste Hälfte, Hebräer 11. Ja, das möchte ich sein, oh Herr. Durch den Glauben. Ich möchte das sein. Aber dann die andere Hälfte ist, durch denselben Glauben, durch denselben Gott, durch dieselbe Kraft, haben sie es nicht geschafft. Und dennoch haben sie festgehalten, weil sie was Besseres im Auge hatten. Scheitern ist nicht drin. Sogar in der zweiten Hälfte des Hebräerbriefes ist kein Scheitern drin. Das Evangelium hat seinen Siegeszug über die Welt angetreten. Auf der ganzen Welt wird das Evangelium gepredigt, das Wort Gottes und so weiter. Scheitern, kein Platz. Kein Platz, keine Idee. Scheitern, was ist das überhaupt? Lass mal zuerst mal das Wort Scheitern, wo kommt es her? Für die, die sich mit deutscher Sprache beschäftigen, die Definition ist einfach, kommt aus der Schifffahrt, Seefahrt, vom Schiffsunglück, da kommt Scheitern, man ist auf der Sandbank gelaufen, man kommt nicht mehr weiter, das Schiff ist zerbrochen und so weiter, beim Sturm oder was auch immer, auf Klippen oder felsige Küste. Von daher kommt aus der Schiffersprache kommt das Scheitern. Und wir haben das übernommen auch für Menschen, die sich festgefahren haben, nicht mehr weiterkommen und nicht mehr weiter können oder nicht mehr weiter wollen, die gestrandet sind, scheitern. Und da finde ich ein tolles Bild in Apostelgeschichte 27, da ist der liebe Paulus. Weißt du, der wollte nicht nach Rom, aber der musste nach Rom. Der wollte nicht nach Rom. Und dann gegen seinen Willen wurde er als Gefangener auf Schiff verfrachtet und dann soll er nach Rom zum Kaiser und sich dort zu verantworten. Apostelgeschichte 27. Diese Definition passt also zu dieser Geschichte, diese Überfahrt. Und Gott hat es so gefügt, dass dann dieser große Sturm kam, diese große Not kam. Wir sahen keine Sonne, 14 Tage lang keine Sonne gesehen. Und dann heißt es, und heute Nacht stand der Engel des Herrn bei mir. Also Gott erreicht dich sogar da, wenn die Sonne nicht einmal scheint. Wenn du im Bunker bist, wenn du in Seefahrt bist und alles geht drunter und drüber. Das ist oft in so einem Sturm, wer das mal erlebt hat im Mittelmeer, sogar große Kreuzfahrtschiffe geraten in Not. Jetzt vorletztes Jahr mein Schwager, der musste sogar kotzen, obwohl er Schiffsingenieur war auf einer Kreuzfahrtschiff. Weißt du, das hat er gar nicht gedacht, dass solche Wellen auf dem Mittelmeer gibt, und da kam Paulus hinein. Und jetzt, wir verzagten alle am Leben, und heute Nacht war der Engel des Herrn bei mir. Du siehst also, Gott erreicht uns überall in jeder Situation. Und was hat er gesagt? Wir sollen Abendmahl feiern auf dem Schiff mit diesen ungläubigen Menschen. Feiert der liebe Paulus, er war lang genug da. Also wenn Paulus mal einen Tag irgendwo ist, gab es gleich Bekehrungen und Erweckungen. Also der war schon ein paar Tage da, 14 Tage auf jeden Fall, dass, als sie keine Sonne mehr sahen, da war Paulus da und sagt, Geschwister, lasst uns jetzt, liebe Freunde, wir feiern jetzt Abendmahl. Heiden und Nicht-Heiden, Juden oder Nicht-Juden, spielt jetzt keine Rolle, bekehrt oder nicht bekehrt. Wir essen den Leib des Herrn. Und haben den Leib des Herrn gegessen, und dann haben sie alles über Bord geworfen und hat gesagt, der Herr hat mir gesagt, heute das Schiff wird kentern, wird Schiffbruch erleiden, aber alle, die hier mit mir zusammenfahren, sie werden alle gerettet werden. 276 Seelen. Du siehst also, da ist kein Scheitern drin. Und jetzt kommt der Apostel Paulus auf diese Insel, machen sie Lagerfeuer, dann kommt diese Wipper, beißt sich fest. Oh, guck mal. Die sind kaum dem Seeungeheuer entkommen. Und jetzt kommen diese Wipper. Oh, Paulus sagt, Halleluja! Und weg war die Schlange. Und dann warten sie, bis der stirbt. Weißt du, der Teufel kann lang warten, bis du stirbst. Wenn Gott mit dir ist, du wirst nicht sterben. Du wirst deine Vision, deine Berufung erfüllen. Du sollst nicht auf deinen Tod warten. Nein, du sollst die Werke des Herrn verkündigen. Wenn der Teufel massiv dein Leben angreift, dann weißt du, Gott hat was vor mit dir. Wenn es Krisen gibt über Krisen und du guckst nicht mehr durch, blickst nicht mehr durch, dann hat der Herr was vor mit deinem Leben. Krankheit über Krankheit. Wenn da jemand umfällt und dort und so weiter. Und wenn du merkst, du, das ist, Gott hat was vor mit mir. Er will mich stark machen. Ich habe eine Aufgabe. Ich muss noch zum Kaiser, zu dem Mächtigsten, zum Stärksten, zum Allerstärksten. Zum dem, der das Sagen hat. Und weg. Und er lebt immer noch. Und erreicht sein Ziel. Er übernimmt das dann Kommando, kommt nach Neapel, und dann Pompeji, diese Gegend, und missioniert dort weiter. Und die Brüder empfingen uns von Pompeji und Neapel, und sie kamen uns entgegen. Du siehst also, und sie haben uns ausgerüstet mit allem, was sie gaben, statt untergehen. Nein, Kinder Gottes gehen nicht unter. Kannst du Amen sagen? Das ist nicht eingeplant bei uns. In welcher Form auch immer. Weißt du, wir werden... In der Physikunterricht in der Schule hatte unser Lehrer was genommen, hat Glas Wasser genommen, hat Öl reingeschüttet und dann hat er das Glas durchgeschüttelt. Und er hat gesagt, Kinder, was seht ihr? Da war alles durcheinander. Du siehst vielleicht einen Moment in deinem Leben, alles durcheinander. Aber sobald das Wasser wieder zur Ruhe kommt, schwimmt das Fett oben, schwimmt das Öl oben. Sobald Ruhe in deinem Leben einkehrt, sobald du vor dem Herrn bist, schwimmt der Segen oben und du hast alles unter deine Füße. Unser Leben ist also nicht zum Scheitern angelegt. Natürlich muss alles sterben, alles muss vergehen. Wir leben in einer vergänglichen Welt. Wir sind unter der Ursünde so geboren. Aber wer unter Gott steht, steht unter einer anderen Macht, lebt nach anderen Gesetzen, nach anderen Programmen. Auch die Naturgewalten können ihm nichts anhaben. Du siehst beim Petrus das Meer, die Schlange, der Teufel, die Dämonen, die Verfolgung, die ganzen Handicaps, was da in seinem Leben waren. Sein Leben war und unser Leben ist in einer anderen Macht und Gewalt. Unser Leben ist in der Hand Gottes. Diese Hand, die das Universum hält. Diese Hand, die das Meer mit hohen Hand schöpft. Diese Hand hält dich und mich, Bruder, Schwester. Und du kannst nicht scheitern, selbst wenn du wolltest. Ja, es gibt manche Christen, ja, niemand kann euch aus meiner Hand reißen. Ja, ich kann das. Manchmal möchte ich vielleicht auch manchmal weglaufen. Aber nein, der Herr hält. Wo willst du hinlaufen? Psalm 139. Würde ich fliehen ans äußerste Ende, du bist da. Würde ich da in die Erde mich verkriechen, du bist auch da. Würde ich zum Mond fliegen, du bist auch da. Wohin? Gott hält uns, du kannst gar nicht weggehen. Und dann kommt irgendwas, was Gott dann fügt. Da kommt ein Engel plötzlich, klopft bei dir an. Heute Nacht steht der Engel dann bei dir. und du bist wieder in seiner Hand, der holt dich wieder zurück, der bringt dich wieder auf den Teppich. Wer mit Gott lebt, lebt unter ganz anderen Vorzeichen. Grundsätzlich. Da muss niemand Angst haben. Weißt du, wenn du ein Kind Gott geweiht hast, das Kind gehört Gott, da kann der Teufel kommen, so viel er will, und rauben und vernichten. Das Kind ist dem Herrn geweiht. Jeder Mensch ist Gottes Eigentum, ein Geschöpf Gottes. Ja, und der Teufel hat kein Recht. Da kann der Kapitän sagen, was er will. Weißt du, der hat auch Paulus nicht gehört, dieser liebe Mann. Hätte nur gehört, wir haben Herbststürme und es ist nicht gut wegzufahren. Der hat mehr Ahnung gehabt. Dieser Paulus hat mehr Ahnung gehabt von Schifffahrt als der gute Kapitän. Wahrscheinlich war das ein Bauerbursche irgendwo. Ja, nein, wir fahren, wir müssen fahren. Nein, bleib noch, lass uns hier überwintern. Und da hat er sein Schiff verloren, der gute Herr. Du magst menschlich am Ende sein. Deine Firma pleite, deine Persönlichkeit zerstört, dein Geld futsch, deine Gesundheit ruiniert, dein Ruf genauso. Du magst menschlich gescheitert sein, deine Ehe, deine Familie mag ruiniert sein, aber Gott lässt dich nicht scheitern. Kannst du da Amen sagen? Gott lässt dich nicht scheitern. Es mag äußerlich, mag alles drunter und drüber gehen. Scheitern ist nicht dasselbe wie eine Krise. Ist ganz was anderes. Krisen kommen ständig, permanent, jeden Tag paar. Wir haben am Mittwoch darüber gesprochen, wie man die Krise in den Griff bekommt und Wege aufgezeigt, wie man hier die Krisen managt. Wir sind ja Krisenmanager alles. Miteinander müssen wir werden als Christen. Wir müssen lernen, mit Krisen umzugehen. Aber wir scheitern nicht in der Krise. Weißt du, Krisen müssen bewältigt werden. Der Tod eines Haustiers muss bearbeitet, bewältigt werden. Oder dann kommt die Pubertät, dann kommt Verliebtsein, dann die Lösung von den Eltern. Das sind alles Krisen. Und die müssen wir bestehen. Aber das ist noch lange nicht Scheitern. Oder dann das Ausscheiden aus dem Berufsleben, alt werden, Auseinandersetzungen mit dem eigenen Tod. Das sind Krisen. Da muss man sich auseinandersetzen. Wir sind in einer Welt der ständigen Veränderung. Da brodelt es nur. Aber Christen scheitern nicht. Auch in der Krise haben sie immer den Blick nach oben. Und Gott lehrt uns, und Gott hat durch Petrus uns so wunderbar gelehrt, nicht auf die Wellen zu achten. Jetzt kommt wieder eine Welle, wieder eine Krise. Schau auf Jesus in der Krise. Und du wirst nicht sinken. Und Petrus ist nicht untergegangen. Der hätte sonst nicht die zwei Briefe schreiben können und nicht das Markus-Evangelium diktieren können. Gott lässt uns nicht in der Krise untergehen. In den letzten Jahren haben wir viele Krisen erlebt in der Geschichte. Und jetzt haben wir die Finanzkrise. Glaubt mir, Gott wird uns auch in der Euro-Krise, die Welt kriegt sie nicht in den Griff, aber Gott hat sie schon längst im Griff. Und er sagt, meine Kinder, mein Volk werde ich durchbringen, auch wenn ich sie in die Wüste schicken muss. Auch wenn sie irgendwie mit leeren Händen dastehen, aber ich werde sie durchbringen. Ich werde Wunder tun über Wunder. So wie ich Israel in der Wüste versorgen konnte, so kann ich meine Kinder auch versorgen. Gott ist in der Lage. Gott hat Israel 40 Jahre, Rechter, steht mal alle, die 40 Jahre sind und älter, die sollen aufstehen. Lass uns mal sehen, wie viele 40-Jährige und drüber hinweg wir haben. Guck mal, solange ihr lebt, Halleluja, danke, ihr dürft setzen, solange wie ihr lebt und gelebt habt, und Gott hat lebt schon 80 Jahre, schon, der hat doppelt, schon zweimal 40. Also, Gott hat euch durchgetragen, ist das nicht wunderbar? Gott hat euch durchgetragen, durch wie viel Not hat dich der gnädige Gott durchgetragen? Überleg einmal, du lebst immer noch, 40 Jahre, solange wie du bisher gelebt hast, und noch länger hat Gott Israel geführt. Und begleitet und Gnade geschenkt und versorgt. Und ganz fantastisch. Stell dir mal vor, das Tages mit der Wolkensäule, die wunderbarste Klimaanlage, befeuchtet alles und. Und nachts, wo so eiskalt in der Wüste ist, als Feuersäule. Gott hat es versorgt. Auf wunderbare Art und Weise. 40 Jahre. Wenn das der liebe Gott konnte. Oder es ist ein Märchen. Es ist eine Lüge, Erfindung. Da vom Parabiner was erdacht. Nein, für mich ist es Wahrheit, was hier drin steht. Gott konnte. Wie groß ist mein Gott, kein anderer wie er. Das ist meine Botschaft. Gott lässt dich nicht fallen. Der Pfarrer sagt, ja, die werden in der Wüste nicht durchkommen. Die werden es nicht überleben. Aber das Erstaunliche ist, Volk Gottes überlebt immer in der Wüste. Immer. Die haben den Johannes auf der Insel Patmos geworfen, auf der Todesinsel, krepier mal. Aber was ist passiert? Der hat die größte Offenbarung aller Zeiten bekommen, die Apokalypse. Ist der einzige Prophet in der Bibel. Oder das einzige prophetische Buch in der Bibel, Neues Testament. Weißt du, plötzlich sieht er die Vision, Jesus. den Alten sieht er mit dem langen Bart, weißen Gewand, Augen mit Feuerflammen, und dann sieht er, der hat alles unter Kontrolle, der hat das letzte Wort. Aus seinem Mund gehen Feuerflammen. Da vergeht dem Antichristen das Lachen, dem falschen Propheten vergeht der ganze Spaß. Weißt du, da sieht er die große Vision und er lebt. Wir hätten heute nicht die Offenbarung, wäre Johannes nicht auf der Insel Patmos gelandet. Weißt du, Gott erlaubt manchmal, dass wir irgendwo landen, wo wir gar nicht möchten, dass wir landen. Auf so kahle Todesinsel. Ja, Krepierer im Armenhaus und so weiter. Aber Gott hat einen Plan mit uns. Mit seinem Reich, mit seinem Wort, mit seiner Geschichte. Oder Paulus sollte auch gar nicht leben, dass die Leute gesagt haben, was muss das für ein Verbrecher sein, dass nicht mal das Seeungeheuer ihn in Ruhe lässt. Oder die Schlange. Und die Menschen mögen über dich richten und urteilen, wie sie wollen. Die mögen dich aufgeben, aber Gott gibt dich nicht auf. Gott gibt dich nicht auf. Menschen können dich abschreiben als Eisen. Menschen können sagen, du tauchst zu gar nichts, dich können wir gar nicht gebrauchen. Und gerade wenn Menschen dich nicht mehr gebrauchen können, Gott fängt an, dich zu gebrauchen. Wenn du denkst, jetzt gehst du in Rente, jetzt bist 80 Jahre, Moses. Jetzt gehst du in Rente. Nein, jetzt fängst du es an. Jetzt gehst du, Pharao, lass mein Volk ziehen. Jetzt hast du genug Erfahrung. Jetzt hast du genug Kraft. Wisse, Kind Gottes lebt in der Hand Gottes, nicht in Menschenhand. Du bist in der Hand Gottes, nicht in der Hand der Ärzte, nicht in der Hand der Banken, nicht in der Hände der Geschwister, Brüder und Schwestern. Vergiss das alles. Du bist in der Hand Gottes. Du hängst von der Gnade Gottes ab und sonst von keiner anderen Gnade. Alles andere ist Ungnade. Wer das begreift und begriffen hat, der hat sehr viel Verstand in seinem Leben. Gott lässt dich nicht scheitern. Halt es fest. Gott lässt dich nicht scheitern. Was er versprochen hat, das wird er halten. Da ist er treu, da ist er gerecht. Heute Nacht stand der Engel Gottes bei mir. Dein Leben ist bestimmt, dass du überlebst. Dein Leben ist bestimmt, dass du nachts was erlebst. Nachts in der dunkelsten Stunde deiner Situation. Heute Nacht. Weißt du, ich habe mir gefragt, warum arbeitet der liebe Gott nachts? Weil nachts der Teufel arbeitet. Deshalb muss Gott auch was tun und muss natürlich dem das Handwerk legen. Und das ist, der Hüter Israel schläft noch schlummert. Und nachts, morgen um diese Zeit, heißt es immer wieder, wenn Gott gearbeitet hat, du darfst dich ruhig in die Hände Gottes legen und einschlafen. In der Zeit, wo du schläfst, arbeitet der liebe Gott. Deshalb bitte um einen gesegneten Schlaf, dass du schlafen kannst. Und der Herr gibt den Seinen im Schlaf. Während du schläfst, schiebt der Herr die Figuren. Macht er was. Nachts ist dein Unterbewusstsein passiv zwar äußerlich, aber der Herr ist aktiv, umso mehr in der Zeit, in der Nacht. Und der Herr greift ein in deine Situation. Nachts ist es, wo er die Operation durchführt. Nachts ist es, wo er die Gelder hin und her schiebt. Nachts ist das alles, wo dann alles gemanagt wird und kontrolliert wird. Nachts ist es. Und dann legst du dich ins Bett und sagst, oh Herr, oh, mit so viel Sorgen bin ich eingeschlafen. Gib deine Sorgen dem Herrn ab. Und er wird für dich sorgen. Wenn wir auf Gott hören und machen das, was er sagt, ihm die Sorgen abzugeben, schreib auf und dann sag, lieber Gott, hier hast du es. Morgen früh möchte ich ihn gelöst haben. Und dann legst du auf der Kanzel oder am Altar oder wo auch in deine Bibel hinein und sagst, Gott, morgen erwarte ich ein Wunder. Heute kriege ich kein Wunder, heute gibt's kein Wunder. Da muss der Herr zuerst mal was tun, was arbeiten. Nachts arbeitet der Herr. Und das ist ein Geheimnis. Ich möchte dir ein Erfolgsrezept weitergeben, was mir viel geholfen hat. Wir müssen mit Gott zusammenarbeiten. Ich arbeite am Tag und er arbeitet nachts. Er arbeitet nachts. Und das ist, es will gelernt sein, mit Gott zusammenzuarbeiten. Nicht Gott Vorschriften machen, macht es so und macht es so. Er ist Gott, er weiß, was gemacht werden soll und wie es gemacht werden soll. Weißt du, Gott möge mir vergeben, was ich jetzt über ihn denke. Weißt du, Gott ist wie der Ochse oder Gaul am Pflug. Weißt du, in meiner Bibel heißt es, wer die Hand am Pflug legt und zieht zurück, der ist nicht geschickt am Reich Gottes. Du musst den Pflug nicht ziehen, du musst nicht ackern. Das macht der Gaul oder der Ochse oder die Kuh oder was weiß ich, wer das ist. Und Gott ist der, der diesen Pflug zieht. Und meine Eltern hatten einen bayerischen Wald, Landwirtschaft, und da haben wir zu Hause habe ich immer in Litauen mit Pferde gepflügt. Aber hier haben wir mit Kühe gepflügt. Weißt du, das will gelernt sein, in Bayern zu pflügen. Da sind so viele Steine im Boden und was weiß ich alles. Da bleibt manchmal der Pflug hängen. Aber du darfst nicht aufgeben, du musst weiter pflügen. Und da sagen der Kuh oder dem Ochsen oder wer das zieht, zieh mal. Der Herr ist der, das in deinem Leben alles durchzieht. Du musst dich nur am Flug festhalten, du musst nur den Flug richtig steuern, dass es richtig die Furche zieht. Das ist alles, was du tun musst. Zieh nicht die Hand vom Flug zurück, du hast die Sache Gott anvertraut, Gott übergeben, Gott überlassen, lass ihn arbeiten jetzt. Er soll durchziehen, den Karren. Er soll. Er ist stark genug. Wer die Hand, Lukas 9, 62, wer die Hand am Flug legt und zieht sie zurück, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Weißt du, so viele Menschen sind ungeschickt fürs Reich Gottes, für die Segnung Gottes, für den Segen des Himmels, weil sie, ja, Schwierigkeiten kommen, Herr, komme ich da durch? Nein! Dann hebst du den Flug hoch, tragst ein bisschen und dann setzt wieder ein. Habe ich gemacht. Ich habe so oft fliegen müssen, ich weiß es, aus eigener menschlicher Erfahrung. Viele fangen mit Gott an und hören mit dem Teufel auf. Hör, mach das nicht, mach weiter und sag, ja gut, die Stelle lassen wir halt aus. Es gibt vielleicht Stellen in deinem Leben, die du auslassen musst. Darüber redest nicht. Abhaken. Einfach Gott überlassen und lass Gott weitermachen, lass Gott weiterziehen. Es gibt so viele gescheiterte Christen, sie haben einmal gut angefangen, wunderbar. Die Hand an den Flug gelegt und wunderbar gearbeitet und dann kamen Probleme. Und dann sind sie weggelaufen und der Ochse auch. Der Flug, den hat er hinterhergezogen. Kannst du dir vorstellen, so eine Situation, Christen? Der Herr, der lässt alles stehen und der Ochse wartet. Wo ist jetzt der Bauer, der jetzt mich antreibt und mich dirigiert? Du musst Gott, Geschwister, wir müssen uns vorstellen, hinter dem Flug hergehen. Du musst den Flug steuern. Du musst den Ochsen dirigieren. Und du musst mal nach links und mal nach rechts ziehen. Das ist ja deine Aufgabe. Nicht des Ochsens Aufgabe, nicht die Aufgabe vom lieben Gott, den Flug hin und her zu steuern. Das ist deine Aufgabe. Richtig einzusetzen, dein Geld richtig einzusetzen, deine Kraft richtig einzusetzen, deine Talente richtig einzusetzen, deine Fähigkeiten richtig zu gebrauchen und zu benutzen. Das ist ja unsere Sache. Wir müssen steuern. Ja, wer bin ich? Gott sagt, macht euch die Erde untertan, den Acker, den Boden, das Leben. Heute nehmen wir die drei Johannesbriefe durch und da ist ein Geheimnis drin, immer bleibet in mir, bleibet in der Liebe, bleibet in der Gemeinschaft, bleibet in Gott, bleibet in der Wahrheit, bleibet im Haus Gottes, bleibt in der Vergebung, immer bleiben. Ja, sitzen bleiben, geistlich stille bleiben. 66 Mal schreibt der Bruder Johannes, also nicht ich, sondern mein Namensvetter, bleibet, bleib treu, bleib in der Gnade. Bleib in der Geduld. Wenn du bei Gott bleibst, bleibt Gott auch bei dir. Und dann wird Jesus dir zur Seite stehen und dir helfen. Wenn du eine Niederlage hast, er wird dir wieder aufrichten und dir wieder zurecht helfen, dich wieder auf die Beine stellen. Du musst nur bleiben. Er macht das alles. Manchmal, wenn jemand operiert wird, wird er angeschnallt. Weißt du, das auch manchmal wird gehalten von anderen Mächten. Aber es ist viel besser, wenn du selber stille bist und selbst bleibst. Nur dann kann Gott was tun. Dann kann er deine Schwächen in Stärke verwandeln, deine Misserfolge in Erfolge. Wenn du bleibst, wir laufen viel zu schnell weg. Wir lassen den Flug stehen, wir lassen alles stehen und laufen so schnell weg, weil wir denken, jetzt Schwierigkeiten. Nein, Gott will hier etwas tun. Da will er, vielleicht ist ein Schatz darunter. Wer weiß es? Vielleicht hat jemand was verscharrt und Gott möchte dich auf diesen Schatz drauf stoßen, aber das ist für dich eine Schwierigkeit. Schätze sind vergraben und dann müssen sie ausgebuddelt werden. Nur Gott kann aus Traurigkeit Freude machen oder aus Unglück Glück oder aus Fehler, die kann er wieder gut machen, das kann nur der Herr. Wenn wir nur auf seinen Weg gehen würden, Gott erlaubt nicht, dass wir scheitern. Nur auf seinen Weg bleiben. Nur auf ihn hören. Wenn der Mensch nicht mehr bei Gott bleibt, dann kommen Krisen, Katastrophen, Mangel, Dürre, Kriege und. Er wird überfallen von den Räubern aller möglichen, welcher Art auch immer. Aber wenn das Volk Gottes unter Gott bleibt, bei Gott bleibt, auf den Herrn hört, dann geht es nicht mit ihm bergab, sondern aufwärts. Aufwärts. Ohne Gott habe ich keine Identität. Aber wenn ich Gott in mir habe, weiß ich bin Königskind, bin Prinz, Prinzessin. Wir sind reich, begnadigt. Wisst ihr, Für die Probleme in unserem Leben, wir sind selbst das Problem. Wenn du genau nimmst, wir sind selbst das Problem für unsere Probleme. Gott möchte, dass wir mit ihm zusammenarbeiten. Und er möchte die Hauptlast unseres Lebens tragen. So wie dieser Ochse oder das Pferd oder was es auch immer ist. Er möchte den Pflug ziehen, die Arbeit machen. Und ich muss nur schön hinterherlaufen. Das ist nicht anstrengend. Aber wenn du den Pflug ziehen müsstest, gute Nacht. Gott will deine Hauptlast übernehmen. Und davon hängt deine Gesundheit ab. Wenn er die Säule, die Hauptsäule deines Lebens ist, Nummer eins, davon hängt deine Sicherheit, deine Lebenskraft ab, deine Belastungsfähigkeit, wie belastbar du bist, davon hängt deine Lebensfreude ab, davon hängen deine Beziehungen ab. Wenn wir Gott verlieren, dann können wir nicht einmal mehr schlafen, denn dann muss ich nachts die ganze Arbeit machen, was der liebe Gott sonst macht. Dann muss ich mir Gedanken machen, wie löse ich das oder was muss passieren und welche Briefe noch geschrieben werden müssen, welche Akten gesucht da werden. Und so, da muss ich nachts arbeiten, wenn ich Gott abgegeben habe und Gott aufgegeben habe. Aber wenn der Herr in meinem Herzen ist, dann habe ich Frieden und Ruhe. Wenn du Gott einmal verlässt, und das ist das Tragische auf dem Leben vieler Christen, Gott verlässt uns nicht. Er hat sich verbürgt, hat einen Bund mit uns geschlossen, mit uns Menschen. Und ich will den Regen, die Sintflut nicht mehr schicken und ich will Gnade walten lassen und ich will meinen Sohn schicken und er wird der Schlange den Kopf zertreten. Er hat sich verbürgt, hat seinen Sohn uns gegeben, das Liebste, das Beste, was er hatte. Er hat das Beste gegeben und getan, aber wir. Wenn du Gott verlässt, auch wenn es nur für 5 Minuten, bist du nicht mehr beweglich und flexibel, versteifst dich alles, versteift alles sich in dir, zieht sich alles zusammen. Oh, dann hast Angst vor anderen Leuten. Berührt mich bitte nicht, ich bin ja schlecht beseitet. Dann sind wir nicht mehr aktiv, so wie wir sollten. Dann kannst du nicht einmal mehr selbst zu dir selber freundlich sein, zu deinem Körper. Dann hast du deinen Körper, kannst nicht mehr ausstehen. Also wenn du Gott verlässt, bist du von allen guten Geistern verlassen, wirst du schwermütig, dann belastet dich alles, dann bedrückt dich alles. Macht dich alles müde. Gott lässt dich nicht fallen. Die, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Die auf den Herrn harren. Die fahren auf wie Adler. Also du musst wieder neu anfangen. Und das ist vielleicht die Gelegenheit heute Morgen, dass du wieder mit Gott wieder ganz neu anfängst. Ohne Gott bist du einsam und verlassen. Hast keinen Freund, der zu dir steht, der zu dir hält, der dich unterstützt. Wenn du Gott verlässt, bist du aus diesem sozialen Netz rausgefallen. Du bist aus der Gnade gefallen. Nur auf eine Gnade bei Gott. Da hängst du in der Luft, wenn du aus dem Netz gefallen bist oder dem Nest gefallen bist oder was auch immer sein mag. Du hast keinen Schutz mehr, keine Versorgung mehr. Niemand trägt dich. Niemand steht dir zur Seite. Und es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und ich meine, ohne Gott. Krisen und Notsituationen, da musst du kreativ sein, musst erfinderisch sein. Aber wenn du den Schöpfer nicht in deinem Leben hast, da kannst du gar nicht kreativ sein, fällt dir nichts mehr ein. Du sagst ja, was soll ich tun? Dein Verstand schaltet sich aus. Wenn Gott in dir ist, dann fängst du an, kreativ zu werden, erfinderisch zu werden. Da findest du Möglichkeiten, von denen du gar keine Ahnung gehabt hast. Das Geschöpf braucht den Schöpfer. Weißt du, dann hast du plötzlich Erleuchtung, Erkenntnis, Erfahrung, wirst weise. Dir geht ein Licht auf. Und gerade in schwierigen Zeiten brauchst du das, in Krisenzeiten. Also Gott gibt dich nicht auf. Gott allein kann dir professionelle Hilfe geben. So heißt es heute immer, professionelle Hilfe. Gott gibt dir professionelle Hilfe, was es auch ist. Er gibt Kraft, Lebenskraft. Er gibt neue Kraft den Müden. Bist du müde geworden? Müde vom Glaubenskampf. Aber ich habe schon gekämpft und gekämpft. Ich habe nur noch Probleme jetzt durch den Kampf. Mich da und dort eingesetzt. Gott gibt denen, die auf ihn harren, neue Kraft. Er lässt dich nicht scheitern, wenn du mit ihm rechnest. Der Vater im Himmel lässt dich nicht scheitern. Wenn du zu ihm kommst und sagst, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und mich ihm stellen. Du kannst nicht scheitern. Er gibt dir dann Sicherheit, nach der du dich sehnst, die Zukunftsperspektive, die du brauchst. Das gibt dir alles, wenn du zu ihm kommst. Hier, der Landbauer, der Bauer, der Schweinehirt, der gibt mir nichts. Aber mein Vater hat Brot, die Fülle. Besinn dich auf deinen Vater. Hast du einen Vater oder hast du keinen Vater? Fang an, das Vater unser zu beten. Unser Vater, der du bist im Himmel. Gib uns unser tägliches Brot heute. Menschen, die Gott wirklich kennen, und ich meine wirklich, wirklich kennen, nicht nur theoretisch kennen, nicht nur mit dem Kopf, sondern mit dem Herzen Gott kennen. Gott kennt man nur mit dem Herzen richtig, nicht mit dem Kopf. Weißt du, Lehre und Bibelwissen und Theologie und Philosophie, das ist alles wunderbar und gut. Aber du musst Gott mit dem Herzen kennen. Mit dem Herzen. Und das ist dieses wirkliche Kennen, mit ihm reden, mit dem Herzen reden mit Gott. Nicht mit der Stimme, mit dem Herzen. Freund Gottes sein. Weißt du, dass du weißt, ich bin ein Freund Gottes, Gott liebt mich. Und die Gott kennen, die trauen ihm auch dann was zu. Die haben keine Angst vor Konkurrenz. Also wenn ich Gott kenne, ich habe keine Angst, da können tausend Gemeinden entstehen und ich weiß, ich habe immer noch Arbeit. Denn die Welt ist so groß, die Welt braucht Jesus. Und ich sehe keine Konkurrenz. Also da kann ich an jeder Kreuzung irgendwo eine Gemeinde anfangen. Also ich muss nicht, also jetzt als Pastor, und du musst auch nicht vor deiner Konkurrenz fürchten, ja die schöpfen mir das Wasser ab. Nein, da ist so viel zu tun. Der Gesegnete ist überall gesegnet, selbst in der kargen Gegend, selbst in der Wüste ist er gesegnet. Weißt du, du hast dann ewige Reserven. Gott ist deine Reserve. Dann hast du keine Versagerängste. Ja, ich kann versagen, ich kann fallen. Nein, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Ständig neue Kraft, Geschwister. Die sind immer auf der Gewinnerseite. Die entwickeln wieder neue Talente. Die anderen lassen sie liegen, entwickeln neue Gaben. Und da spielt der Beruf keine Rolle, ob sie Steine klopfen oder predigen oder schreiben oder was auch immer ist, spielt keine Rolle. Überall sind sie gut oder sind sie in bester Form und Verfassung. Egal welchen Beruf, selbst wenn sie die Toiletten ausfahren, selbst da sind sie glücklich und gesegnet. Da muss man nicht auf die Äußere gehen, ja, ich muss nur eine schmutzige Arbeit tun. Selbst bei der schmutzigen Arbeit ist der Gerechte gesegnet. Und das ist eine wichtige Sache. Ja. Weißt du, mit Gott machst du aus deinem Leben das Optimale. Gott lässt dich nicht scheitern. Das ist meine Botschaft. Vielleicht provokativ für den einen oder anderen. Mit Gott bringst du die optimalsten Leistungen. Du machst immer das Beste. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Nein, die Leute machen aus allem das Beste dann. Nicht nur, dass diese Dinge ihm dienen müssen, nein, sie machen das Beste. Sonne, bleib still, ich möchte zuerst mal meine Arbeit erledigen. Diese Könige zuerst mal beseitigen. Weißt du, Gott gibt dir Stehvermögen, Durchhaltevermögen, alles, was du so brauchst. Dein Leben wird von Gott getragen, dein Leben hat ganz andere Basis, ganz andere Grundlage. Da ist kein Platz für Angst. Ja, schaffen wir das überhaupt? Ja, mit Gott schaffst du das. Als Kind Gottes weißt du, Gott ist an mich interessiert, an meinem Leben, an mein Vorwärtskommen, an meine Entwicklung. Gott ist an mir interessiert und deshalb kann er mich nicht fallen lassen oder durchfallen lassen. Er will ja mich haben, er will, dass ich ihm diene. Weißt du, bei ihm kannst du nicht durchfallen in der Prüfung. Du denkst, du fällst durch. Nein, bei Gott fällt niemand durch. Gott lässt niemand durchfallen. Weißt du, Gott interessiert sich an dich, auch wenn niemand an dich denkt. Oder dich anerkennt, oder dich lobt, oder streichelt, oder zuhört, oder dich entlohnt. Gott ist nur an dich interessiert, und er bewertet dich immer positiv. Komm her zu mir, sagt er, wenn du mühselig und beladen bist. Ich will dich erquicken. Gott ist es, der dir Lebenssinn gibt und Lebensmut gibt. Die meisten psychischen Probleme kommen, weil wir keinen Sinn im Leben haben. Wofür lebe ich? Wofür arbeite ich? Wofür gebe ich? Wofür bete ich? Wofür kämpfe ich? Wofür glaube ich? Ach, was soll das alles? Aber wenn du Gott in deinem Leben hast, du weißt, mein Erlöser lebt und ich lebe für meinen Erlöser, für meinen König arbeite ich und ich werde eines Tages bei ihm sein und da wird der rote Teppich ausgerollt, da komme ich nach Hause, die Posaunen blasen. Und die Engel stehen spalier und ich gehe dann durch, dankbar. Oh, ich werde da diese Armade dann abnehmen. Wenn die Erlöser einmal kommen, du sollst mal an deine Erlösung denken. Nicht an die Pannen und Schwierigkeiten und so weiter. Viele haben nur eine Religion von ihren Eltern übernommen. Katholisch, evangelisch oder weiß ich sonst noch was. Du musst aufhören, die Religion deiner Eltern zu übernehmen. Du musst anfangen, deinen eigenen Glauben zu entwickeln. Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Du sollst einen persönlichen Glauben haben, deinen persönlichen Gott, deinen Gott. Und die Bibel sagt, mit meinem Gott springe ich über die Mauern. Nicht mit deren katholischen Gott oder dem evangelischen Gott oder der Jehovas Zeugen ihr Gott oder irgendeine Sekte ihr Gott. Mit meinem Gott. Das musst du entdecken. Deinen Gott. Mein Herr. Mein Heiland. Du kommst mit Speer und Spieß und so weiter, sagt David zum Goliath. Aber ich komme im Namen meines Herrn. Meines Herrn. Du musst deinen persönlichen Gott wieder entdecken und weg von diesem geerbten Glauben, ob jetzt Judaismus ist oder Islam ist oder Christentum ist. Du musst deinen eigenen Glauben finden. Mein Gott kann aus den Steinen Abraham Kinder erwecken. Du musst dich selbst bei Gott finden. Mein Gott, mit meinem Gott springe ich über die Mauern. Mein Gott ist meine Festung, meine Burg, mein Schild, mein Schirm. Weißt du, viele haben nur einen äußerlichen Gott in der Gemeinde. Da stehen sie stramm. Aber du musst einen innerlichen Gott haben, nicht nur einen äußerlichen Gott. Der Gott muss innen drin sein und er muss innen drin bleiben. Der Äußere kann dir zerstört werden. Deine Religion kann zerstört werden. Aber der innere Gott, mein Gott, Halleluja, mein Heiland lebt. Wir haben zeitlang solche Revieranstecker gehabt. Also wenn dein Gott tot ist, nimm meinen. Wenn dein Gott tot ist, nimm meinen. Nur dieser Gott, der persönliche Gott, der gibt dich nicht auf. Mein Gott verlässt mich nicht. Ich bin alle Tage bei euch bis an der Weltende. Gescheiterte haben nie einen persönlichen Gott gehabt, wenn ich genau hingucke. Wenn ich so die Leute in der Seelsorge habe und dann frage, ja, was ist mit deinem Leben los, warum bist du gescheitert? Die haben nie eine persönliche Beziehung zum Vater gehabt. Die konnten nie sagen, Daddy. Die haben Gott nicht zugetraut, sich selbst nicht zugetraut. Sie haben nichts aus sich selbst gemacht und so weiter. Sie haben gar keine Beziehung zu sich selbst, noch zu Gott, noch zu sonst irgendjemand was gehabt. Und deshalb sind sie gescheitert. Aber Gott will nicht, dass du scheiterst. Gott sagt, sucht mich, so werdet ihr leben. Viele religiöse Menschen sind irgendeinem religiösen Vater Morgana nachgelaufen. Ja, und das war doch wieder nichts. Das ist auffällig. Die ersten Christen haben sehr viele Auseinandersetzungen gehabt, sehr viele Probleme. Aber jedes Mal, wenn es so sah, als wenn es scheitern würde, fing wieder was Neues an. Und wenn du denkst, es zerbricht jetzt alles, wird mir alles genommen, die Fälle schwimmen davon, Gott fängt was Neues an. Gott fängt was Neues an. Du stehst dann wieder auf, so wie ein Phönix aus der Asche und sagst, danke, Vater. Es gibt so viele gescheiterte Projekte und Personen. Ein großer Teil der Gesellschaft, wenn ich genau angucke, ist gescheitert. Aber weißt du, wenn du Gott hast, bist du am längeren Hebel? Hast du längeren Atem? Kannst ein paar Sekunden länger aushalten und dann hast du schon überlebt. Hast geschafft. Und das ist der Glaube, das Geheimnis des Glaubens. Mit meinem Gott. Mit meinem Heiland. Gescheiterte sollen sich fragen, warum scheitern wir? Was sind die Gründe? Vielleicht oft manchmal Sturheit, Blindheit, Taubheit, Dummheit. Wir haben uns irgendwo festgefahren oder uns zu viel vorgenommen. Deshalb sagt der Herr Jesus, überschlag die Kosten, wenn ihr etwas unternehmen wollt. Viele scheitern, weil sie zu leichtsinnig sind. Ja, der Herr wird helfen. Ja, der Herr schon. Aber es ist dein Herr. Der Herr kann alles. Der Herr kann alles. Zu mir kam zeitlang so ein Verrückter in der Gemeinde, nicht hier, sondern in Süddeutschland. Der steht morgens an der Tür und sagt, Pastor Matudis, wohnst du hier? Also, sind Sie Pastor Matudis? Da habe ich gesagt, ja. Um was geht's denn? Glauben Sie an Wunder? Ich habe gesagt, freilich, hundertprozentig. Glauben Sie mir, dass Gott mir die dritten Zähne nachwachsen lässt? Da ging auf jeder Konferenz, also alle Leute so befragt, glaubst du, dass Gott mir die dritten Zähne nachmachen soll? Habe ich gesehen, wen ich vor mir habe, bin auch nicht auf den Mund gefallen. Dann habe ich gesagt, das ist kein Problem. Ich denke, ich traue Gott zu, dass er sogar die vierten Zähne wachsen lässt. Oh, dann habe ich gesagt, der Einzige, der an Wunder Gottes glaubt, ist der Pastor Matudis, der glaubt sogar, dass der liebe Gott mir auch die vierten Zähne wachsen lässt. Das ist Verrückte. Aber es ist so wichtig. Du musst Gott was zutrauen können, aber nicht Dinge, die natürlich nicht machbar sind. Was weg ist, ist weg. Viele haben sich da zu viel vorgenommen oder ihren Glauben so aufgewaschen. Mir kann Gott was tun. Weißt du, Gott gibt dem Demütigen Gnade. Viele bilden sich ein. Guck mal, mein Glaube hat sogar die vierten Zähne nachwachsen lassen. Mein Glaube. Ah, dann bewundern sich alle. Weißt du, die Menschen sollen Gott bewundern und nicht dich und deinen Glauben und nicht die Gemeinde. Gott sollen sie bewundern. Gott weiß, warum er einen scheitern lässt. Und er hat recht damit. Er hat recht damit. So, wir sollten auf Gott hören. Dann werden wir weniger scheitern, weniger Unglück, weniger Pannen, weniger Schwierigkeiten in unserem Leben haben. Beachte die Sprache des Körpers. Auch das ist ganz wichtig. Frag dich, warum habe ich jetzt Probleme? Und was? Vielleicht will Gott jetzt mich korrigieren. Viele Menschen haben Probleme wie der liebe Jonah. Sturm in ihrem Leben, drunter und drüber, weil sie am falschen Dampfer sitzen. Statt nach Nineveh geht er dann nach Tarsis. Vielleicht bist du auf der Flucht vor Gott. Es gibt viele Gründe, was zuerst mal so äußerlich an deinem Scheitern eine Ursache sein könnte. Deine Pläne, deine Politik oder dein Planen, du hast dich übernommen, du hast zu viel geglaubt, zu viel erwartet, zu viel von Menschen erwartet und Gott zerbricht die Erwartungen der Menschen. Du sollst von Menschen nichts erwarten. Warum viele gescheitert sind, mein Lehrer hat etwas Schönes gesagt, wenn du Herr Matutis oder Johannes, wenn du so viel erwartest und es kommt so viel, dann danke Gott. Weißt du, wir sollen nichts erwarten und dann, wenn es mehr kommt, als wir erwartet haben, dann sagen Halleluja, Gott hat ein Wunder getan. Aber wir erwarten zu viel von Menschen, wir erwarten zu viel von Ärzten, wir erwarten zu viel von Banken, wir erwarten zu viel von Politikern, wir erwarten zu viel von anderen und es kommt nichts, was wir erwarten von der Wirtschaft oder was es auch immer ist, kannst alles nehmen, von der Werbung. Ich habe so viel für Werbung ausgegeben und was ist rausgekommen? Gar nichts. Ich habe so viel eingeladen, wer ist gekommen? Niemand. Erwarte gar nichts. Und je weniger du erwartest, desto mehr kann Gott in deinem Leben tun. Verrückt, was ich sage, provokativ, aber so ist es. Erwarte nicht, dass die Medizin dir hilft. Und wenn du nichts von der Medizin erwartest, wird die Medizin dir am meisten helfen. Ja, erwarte. Aber so, ja, das Medikament ist so wunderbar. Oh, Professor sowieso hat es verschrieben. Vielleicht hat er dir irgendwo ein bisschen Zucker verschrieben, Zuckerwasser verschrieben. Aber du glaubst es. Erwarte nichts. Erwarte von Gott. Ich nehme das Medizin, dieses Medikament im Glauben. Ich weiß, ich soll was tun und ich tue mein Möglichstes. Aber ich erwarte meine Hilfe von Gott. Erwarte viel von Gott. Es gibt noch viel zu sagen. Was ganz wichtig ist, wenn Christen nicht scheitern wollen, sie sollen voll Heiligen Geistes sein. Voll Heiligen Geistes sein. Weißt du, wenn ich die Jüngerschar anschaue, so ein Häufchen Elend, aber als der Heilige Geist war, hat das Elend aufgehört. Da haben sie sich nicht mehr versteckt aus Angst. Das traten sie öffentlich auf. Scheitern kommt, wenn der Heilige Geist fehlt. Wenn viel Heiliger Geist da ist, da ist kein Platz für Scheitern. Viele scheitern, weil sie keinen Ausweg sehen, verzweifeln. Aber lass dich von Gott führen. Weißt du, wenn man von Gott sich führt, das ist merkwürdig. So wie von der Wolkensäule Israel geführt wurde. Weißt du, geht mal zick und mal zack, mal diese Richtung, mal jene Richtung. Du musst es immer gucken, wo ist die Wolkensäule? Wo ist der Herr? Wo macht der Herr mit? Wo redet der Herr? Wo segnet der Herr? Wir sollen immer auf den Herrn achten, auf seine Hände. Was macht der liebe Gott jetzt gerade? So wird man geführt. Nicht aus dem Bauch heraus. Sondern wir sollen auf den Herrn schauen, uns vom Herrn leiten lassen und dann aufs Ganze gehen. Wenn der Herr uns führt, dann radikal sein, dann sich nicht erschrecken lassen, wenn jetzt Schwierigkeiten kommen, ja, da kommen wir gar nicht durch. Wenn der Herr da durchgekommen ist, kommst du auch durch. Dann kommst du auch durch. Und dann jeder Zusammenbruch, jedes Scheitern ist ein Neubeginn. Weißt du, Menschen mögen dich aufgegeben haben, ja, mich haben sie nicht eingeladen zu dieser Fete, zu dieser Farbparty, als der König Israels gesalbt werden sollte. Der David wurde nicht eingeladen. Aber wenn Gott will, dass du eingeladen wirst, niemand kann dich aufhalten. Und plötzlich, ja, Israel, hast du nicht noch mehr Kinder? Ja, ich habe den David noch, aber weißt du, der Kleine draußen bei den Schafen, der ist am liebsten draußen und spielt mit der Steinschleuder. Der draußen, ja, bring den her. Und als der David kommt, den man nicht wollte, den man abgeschrieben hat und der Fernen liefen. Und da kommt er rein plötzlich, das ist er, schnell das Öl genommen und ausgeschüttet und gesalbt und Daniel und Samuel war weg. Und die Sache war erledigt. Und jetzt beginnt Gott mit diesem David so Geschichte zu machen. Und weißt du, mit welchen Leuten David aufgebaut hat, sein Werk, seine Mission, seine Armee, seine Elite, seine Helden? Das waren Leute, ich habe nicht mehr so viel Zeit zum Predigen, muss nur langsam zum Schluss kommen, aber mit Leuten, die Schulden hatten, die beim König unzufrieden waren oder in Ungnade gefallen sind, mit denen, mit diesem Gesindel, fing der David seine Mannschaft aufzubauen. Mit diesem Gesindel. Gott macht Geschichte. Und zwar anders, als du denkst. Gott macht mit Gescheiterten Geschichte. Und das sind Helden Davids gewesen. Joab und all die anderen Verwandten da, die da noch von der Familie waren und auch die anderen und so weiter. Du kannst nichts dafür, dass du vielleicht da das achte Kind bist oder in der DDR geboren bist oder Ex-DDR geboren bist oder dass man dich ausgestoßen hat oder verworfen hat. Gott macht Geschichte. Gott lässt niemand scheitern. Die Hagar mit ihrem Ismael wurde rausgejagt. Gott hat sie nicht hängen lassen. Der Ismael war ein Nachkomme Abrahams. Und Gott sorgte, dass dieser Ismael auch ein Volk wird wie Isaac und Patriarchen und Nachkommen hat. Weißt du, Gott sorgt, Menschen mögen einen aufgeben. Sogar Vater Abraham mag jemand aufgeben. Aber Gott gibt niemand auf. Und Gott lässt nicht scheitern, selbst als Abraham seinen Isaak Gott opfert. Gott greift ein in der letzten Sekunde. Und ich sage dir, Gott wird immer in der letzten Sekunde eingreifen. Gott lässt dich nicht scheitern, wenn es von Gott ist. Wenn es von Gott ist. Und das ist immer die wichtige Frage. Wenn es von Gott ist, du musst dich nur an Gott halten. Da können Eltern, da kann die Gesellschaft, da können Priester, da können Pfarrer und so weiter. Gott hilft. Gott bringt wieder auf die Beine. Gott macht die Sache wieder weiter, führt zu Ende, fängt was Neues an, nach der Krise, nach dem Sturm, nach dem Krieg. Denk nur an die Trümmerfrauen. Gott ließ Deutschland nicht fallen. Deutschland hat etwas in sich, was die anderen Völker wahrscheinlich nicht haben. Die können zwei Weltkriege haben und sie stehen immer noch. Und gar nicht einmal schlecht aufgestellt. In aller Liebe. Das hat nicht mit Nationalismus zu tun. Nein, das ist etwas, was Gott gegeben hat diesem Volk. Und immer wieder aufstehen. Und Gott sollte uns jetzt auch diesen Geist geben, dass wir immer wieder aufstehen und uns aufrappeln. Bismarck hat einen guten Satz gesagt und geprägt, da sollten die Deutschen sich hinter die Ohren schreiben. Wir Deutsche fürchten Gott und sonst niemand auf der Welt. Gottes Furcht ist der Weisheit Anfang. Und Gott lässt uns nicht scheitern. Gott schenkt uns immer wieder einen neuen Anfang. Oh, du denkst jetzt, meine Brüder haben mich verkauft. Oh, ich sitze im Gefängnis, ich bin jetzt ein Sklave. Alles vorbei, vergessen, 20 Jahre sind schon vergangen. Und plötzlich erinnert sich der Herr an den armen Josef und macht ihn zum König. Weißt du, du denkst, ich bin gescheitert mit meinen Träumen, mit meinen Visionen, mit meinen Gesichten, mit meinen Vorstellungen, mit meinem Glauben, mit meiner Arbeit, mit allem drum und dran, mit meiner Gesundheit. Du bist nicht gescheitert. Gott gedenkt an Noah und er findet Gnade. Gelingen oder scheitern, das hängt nicht von dir ab, sondern von der Gnade Gottes. Gott ist es, was uns durchbringt, uns hält. Gott ist derjenige, der uns ans Ziel bringt, der uns nicht fallen lässt. Jesaja 40, 31, will ich noch ganz schnell lesen. Gott ist, der eine Wendung in deinem Leben hervorbringt oder einleitet eine Wende. Weißt du, vielleicht ist der Mensch gar nicht so nie was gewesen, aber plötzlich macht Gott etwas. Die auf den Herrn harren, kriegen eine neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Gott kann uns weiterführen, wenn wir die festgefahrenen Wege verlassen, wenn wir uns bereit erklären und sagen, Herr, ich gehe nur mit dir. Ich mache nur das, was du mir gibst und was du mir sagst und ich gehorche nur dir und du wirst erleben, was für ein wunderbares Leben auf dich wartet. Der biblische Glaube ist eine Erlösungsreligion und wer braucht Erlösung? Menschen, die gar nicht erlöst werden wollen, die können gar nicht erlöst werden. Für die war die Predigt umsonst hier. Kannst ausschalten. Aber, weißt du, du kannst vergessen. Das war das umsonst. Wenn Menschen, die nie gescheitert sind, Menschen, die nie am Ende waren, Menschen, die nicht versagt haben, für die ist die Predigt nichts. Aber Menschen, die in Not sind, die Gesunden brauchen den Arzt, nicht die Kranken. Sünder brauchen Erlösung. Gescheiterte brauchen Erlösung. Gefangene brauchen Erlösung. Und Gott ist ein erlösender Gott. Der überlässt dich nicht dem Teufel, den Löwen, dem Feuer, dem Gericht. Der Schwache braucht Erlösung. Der am Ende ist, braucht Erlösung. Ich weiß nicht, in welcher Kategorie du dich jetzt befindest irgendwo. Die Armen brauchen Erlösung. Denen das Übel bis hierher steht und nicht mehr weitersehen, die brauchen Erlösung. Erlöse uns von dem Übel. Die nur vom Bösen umgeben sind, die brauchen Erlösung von dem Bösen. Römer 8, 28, wir wissen, dass bei denen, die Gott lieben, alles zum Guten führt. Also guten Menschen passiert nur Gutes. Du scheiterst, wenn deine Seele scheitert. Geschwister, und das ist der Schlüssel. Diesen Schlüssel möchte ich dir mitgeben. Wenn deine Seele scheitert, scheiterst du. Aber solange deine Seele nicht scheitert, und die soll so gehen, schreibt die Liebe, der Johannes, die soll so gehen, wie es deiner Seele geht. Und deiner Seele soll es gut gehen, indem du dich immer an den Erlöser festhältst. Herr, ich lasse dich nicht. Satan bekommt kein Recht über deine Seele. Weißt du, der kann alles dir nehmen, alles bei dir anstellen, aber deine Seele darf nicht angetastet werden. Das ist Scheitern, Schiffbruch. Alle, die mit dir mitfahren, die werden gerettet. Aber 200, und das steht in der Bibel, nicht Menschen, sondern 276 Seelen wurden gerettet. Seelen. Die haben nicht gezählt, die Menschen. Nein, Seelen wurden gerettet. Also in Originalübersetzung. Weißt du, dein Geist und deine Seele müssen bewahrt werden, unsträflich, bis auf den Tag Jesu Christi. So steht es in meiner Bibel. Wir müssen nicht traurig sein, wenn wir mal das Schiff verlieren. Es gibt noch genug Schiffe auf dieser Welt. Du musst nicht weinen, wenn dein Haus abbrennt. Es gibt genug Häuser in dieser Welt. Du musst nicht plärren, wenn ein Volk untergeht, eine Nation untergeht. Nein, es gibt genug Völker auf dieser Welt. Wir müssen nur eines wissen, das, was der Hiob gewusst hat. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wenn du das weißt, wirst du nicht scheitern. Und dass mein Erlöser, wie er auch immer jetzt heißt, Hiob kannte das nicht, wusste nicht, Jesus war noch nicht da. Aber er wusste, mein Erlöser lebt und er ist der Letzte, der sich aus dem Staub erhebt. Weißt du, Gott ist der gewinnt und dann den Staub abschüttelt und sagt, Schluss von vorbei. Es ist geschafft, es ist vollbracht, es ist getan. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wir singen ein Lied von der Erlösung. Mir ist Erbarmen widerfahren, Erbarmung, der ich nicht wert bin. Gnade widerfahren, ich bin erlöst. Ich bin erlöst durch das Lammes Blut. Erlösung. Lass uns aufstehen und lass uns Gott damit preisen, mit diesem Lied der Erlösung. Erlösung. Und dann erlöst, erlöst, erlöst. Ich bin erlöst. Du solltest einfach in deinem Denken nur einen Gedanken haben. Ich bin erlöst.